Ja, der Text für heute, das ist Matthäus 24 und 25. Es geht um die Wiederkunft des Herrn Jesus, wurde ja heute am Anfang schon angesprochen. Und letzte Woche hatten wir darüber gesprochen. Ein sehr herausfordernder, aber auch ein wunderbarer Text. Wir wollen uns da mal jetzt in diesen nächsten 35, 40 Minuten dran trauen. Und ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Das Matthäusevangelium funktioniert ungefähr so. Matthäus erzählt die Geschichte von Jesus, dem Messias, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Jesus, der Messias, das heißt, Jesus als der von Gott versprochene König, der auf dem Thron Davids ein ewiges Reich von Gott übernehmen wird. Ein Reich, das nicht vergeht, in dem Krankheit, Tod, Sünde, der ganze Fluch, das ganze Elend dieser Welt, all die Ungerechtigkeit und all das Kaputte, mit dem wir Tag für Tag zu tun haben, wo das nicht mehr sein wird. Das ist der Messias, angekündigt über Jahrhunderte, Jahrtausende. Im Alten Testament lesen wir davon, von den Propheten. Und nun ist Jesus da und Matthäus erzählt die Geschichte, wie fing das an mit Jesus, seine Geburt, wie entwickelt sich das und zu welchem Ziel geht es? Und dann gruppiert er sein Evangelium um fünf große Reden Jesu, wo er die Lehre Jesu in fünf Reden zusammenstellt. Die letzte, fünfte Rede, das ist das, was wir in Kapitel 24 und 25 lesen. Es ist die sogenannte Endzeitrede. Also, wie geht's weiter? Jetzt erkläre ich mal kurz den Rahmen. Was ist überhaupt vorausgegangen, dass Jesus diese Rede hält? 3,5 Jahre sind vorbei. Jesus hat durch Worte und Zeichen immer wieder eins klar gemacht als Botschaft für Israel. Er ist der von Gott Gesandte, mit dem Geist Gottes ausgerüstete König, der Messias, der die Macht und den Auftrag und die Fähigkeit hat, wirklich als König dieses Reiches zu regieren. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Das war von Anfang an seine Botschaft. Kehrt um, stellt euch drauf ein, nehmt das an. Und hier sind die Beweise. Und je länger er das tat, je mehr Zeit verging, desto mehr Widerstand formierte sich gegen den Herrn. Bis zu dem Punkt, wo Jesus dann jetzt in der letzten Woche in Jerusalem ist und einen vorläufigen Schlussstrich zieht. Er spricht einen siebenfachen Fluch aus, ein siebenfaches Wehe euch, wehe euch, wehe euch. Und er richtet sich in erster Linie an die geistlichen und politischen Führer Israels. Und dann schließt er diese ganze Gerichtsrede ab mit den Worten, darum siehe, und das ist das Resümee von der ganzen Geschichte Gottes mit diesem Volk Israel und nicht nur mit Israel, mit der Menschheit darüber hinaus, wo jetzt ein Resümee zieht und sagt, so ist es bisher gelaufen. Siehe, ich sende zu euch Propheten, Weise und Schriftgelehrte. Von denen werdet ihr etliche töten, kreuzigen, etliche werdet ihr geißeln in euren Synagogen, werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Auf das über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an, bis auf das Blut des Zacharias, welchen ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Also er fasst quasi die ganze Menschheitsgeschichte zusammen und sagt, ja, ist so viel gerechtes Blut vergossen worden. Da ist so viel Blut vergossen. Da ist so viel Ungerechtigkeit passiert. Jetzt kommt das über euch. Jetzt steht Gott auf und sagt, jetzt wird Gerechtigkeit herrschen. Jetzt ist der Zapfen ab, würde man sagen. Wahrlich, ich sage euch, solches alles wird über dieses Geschlecht kommen. Da meint er zum einen die Menschen, die ihn da jetzt aktuell hören, dieses Geschlecht. Er meint auch das Volk Israel als Ganzes, aber auch darüber hinaus das Menschengeschlecht. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Wir haben das in der Einleitung gehört, in dieser Jeremia-Stelle, ja, man rühme sich nicht seiner Kraft, sondern darüber Gott zu erkennen. Da waren da zwei Dinge, die gesagt wurden, dass Gott gerecht ist und Gerechtigkeit schafft und gnädig und barmherzig ist. Aber beides gehört zusammen. Und hier ist der Punkt, wo Jesus sagt, so, und jetzt reicht es. Und dann sagt er einige Worte, die total, ich finde, total traurig sind. Ich weiß nicht, wie er die gesagt hat. Kann mich da schlecht reinversetzen. Aber die ganze Sache lief ja nun schon jahrhundertelang, dass Gott Menschen versuchte zu erreichen. Er sprach zu ihnen, er schickt ihnen seine Boten. Und dann haben sie einen nach dem anderen fertig gemacht, umgebracht, verspottet, verfolgt, getreten, geschlagen, gekreuzigt, gegeißelt. Naja, alles, was so geht. Und der dickste Hammer, der wird ja jetzt in wenigen Tagen kommen, wo sie den Sohn Gottes dann kreuzigen werden. Jerusalem, Jerusalem. Wie mag er das gesagt haben? Jerusalem. Wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln, deine Kinder zu sammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Wie viel Liebe, wie viel Barmherzigkeit, wie viel Geduld Gottes, wie oft, Jerusalem. Und ihr habt nicht gewollt, ihr wolltet nicht. Die Geduld Gottes, wie lang war sie? Wie oft hat er gesprochen? Was hat er sich gefallen lassen? Wie hat er seine Leute behandeln lassen? Was hat er alles erduldet, ertragen, gewartet und versucht und versucht? Ihr habt nicht gewollt. Von jetzt an wird euch euer Haus wüst gelassen werden, verwüstet werden. Ich ziehe meine Hand zurück, ich lasse euch jetzt. Ich wende mich ab. Das war übrigens die Botschaft von diesem Sachaja, von dem da die Rede war, der aufstand und sagte, ihr habt Gott verlassen und Gott wird euch verlassen. 2. Chronik 24. Und dann gab es einen Komplott im Volk und auf Befehl des Königs brachten sie Sachaja rum im Tempel, zwischen dem Tempel und dem Altar. Das ist das, was Jesus hier meint. Von jetzt an wird euch euer Haus wüst gelassen werden. Ich lasse euch jetzt. Ich lasse euch laufen. Ich lasse euch jetzt alleine. Es wird eine Wüste werden. Soweit der traurige Teil. Es ist schwierig, darüber zu reden, weil wenn ich habe vorhin versucht, mal, was musst du empfunden haben, als du das gesagt hast? Ja, wenn du Kinder hast und die machen einen Blödsinn nach dem anderen und du bemühst dich und du versuchst und du gibst noch eine Chance und gehst hinterher und das wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und jetzt kam der Punkt, wo der Herr sagt, jetzt lasse ich euch laufen. Jetzt wird euer Haus euch wüst gelassen werden. Bis zu dem Tag, und hier kommt die Hoffnung und hier kommt das Wunderbare. Und hier kommt Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit wieder durch. Bis zu dem Tag, wo ihr sagen werdet, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn.
bis dahin. So sehen wir also in dieser Einleitung von der Gerichtsrede Jesu, von der Endzeitrede, zwei Dinge. Der Herr sagt, und der Zapfen ist jetzt ab und jetzt kommt das Gericht über euch. Jetzt wird es Gerechtigkeit geben. Jetzt kommt das Blut über euch, das ihr alle vergossen habt. Aber nur bis zu dem Tag, wo doch endlich der große Durchbruch kommt. Bis zu dem Tag, wo ihr sagt, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Das, was die Mädels, die Kinder gesungen hatten, als Jesus auf dem Esel reitend in die Stadt kam. Und die Führer sagten, nee, das wollen wir nicht. Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Ja, sie werden ihn erkennen. Und dann wendet sich Jesus ab. Und jetzt sind wir in Kapitel 24 und er verlässt den Tempel. Und die Jünger, aufgewühlt wie sie sind, das war ein hartes Wort, das war eine brutale Gerichtsrede, die da vorausgegangen war. Und jetzt sprechen sie mit dem Herrn. Sagen, ja, guck doch mal hier, dieser wunderbare Tempel, eins der großen Weltwunder damals, Weltkulturerbe. Da stand er, 50 Meter hoch, goldene Fassade, glänzend im Abendrot, als Jesus diese Stadt verlässt. Ist das nicht wunderbar? Guck doch mal hier, guck doch mal da. Und Jesus sagt, und ich sage euch eins, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Jeder Stein wird hier abgebrochen werden. Und dann verlässt er die Stadt. Sie gehen raus aus Jerusalem, runter ins Kidron-Tal, hoch auf der anderen Seite auf den Ölberg, so eine halbe Stunde zu Fuß, und da rattert es im Kopf der Jünger. Wow. Gericht haben sie gehört, aber sie haben auch etwas gehört davon, dass Jesus ein Versprechen gegeben hat, dass er wiederkommt. Er geht. Aber irgendwie spüren sie, der kommt wieder. Und jetzt, als sie dort auf dem Berg, dem Ölberg sind, da kommen sie alleine zu ihm und jetzt stellen sie ihm drei Fragen. Herr, wann wird das sein, dass hier eben alles abgebrochen wird, jeder Stein auseinandergerupft? Und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Welt? Also das kriegten sie irgendwie, war das ein Komplex für sie, aber eigentlich drei Fragen. Wann wird das geschehen? Wann kommst du wieder? Wie ist das? Wie ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Dass er geht, haben sie schon gespürt. Und was ist das Ende der Welt? Also dass es irgendwo ein ganz großes Gericht über diese Welt geben wird, dass ein Ende dieser Welt, so wie sie jetzt ist, kommen wird, ein Ende dieser kaputten, zerstörerischen, kranken, gottlosen, elenden Welt, die so unter dem Fluch ist. Wann wird das aufhören? Und jetzt gibt Jesus ihnen die Antwort. Und die Antwort, die Jesus jetzt gibt, das ist das, was wir in Kapitel 24 und 25 reden, die Endzeitrede Jesu. Beide Kapitel gehören zusammen. Aber man muss eben den Rahmen verstanden haben, um das auf die Kette zu kriegen. Wir huschen da jetzt ein bisschen drüber und wir versuchen, die Hauptpunkte mal rauszuarbeiten, weil wir heute ja nicht so viel Zeit haben. Ich habe mir den Wecker gestellt, sonst gucke ich auf die Uhr. So, schauen wir, was Jesus sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Und es ist erstaunlich, was Jesus als erstes sagt. Passt auf, dass euch niemand verführt. Passt auf, heißt das, dass euch keiner hier verrückt macht. Da werden viele kommen in meinem Namen, sagen, ich bin der Christus, ich bin der Christus. Viele falsche Propheten. Lasst euch nicht verrückt machen. Sie hätten jetzt gerne vielleicht so einen schriftlichen Fahrplan gekriegt. Was kommt wann, wie kommt das, Zeichen 1, 2, 3, 4, 5 und ein paar Jahresangaben und dann wären sie zufrieden gewesen. Aber wisst ihr, es hätte gar nichts gebracht. Der Herr hatte sowas schon mal gemacht übrigens. Steht in Daniel 9, vielleicht können wir das irgendwann mal besprechen. Da hatte Gott einen Fahrplan gegeben, damals im Jahre 538 vor Christus, an Daniel in einer Vision, wo er den Fahrplan ihm sagt, aufs Jahr genau, wann der Messias, der gesalbte Messias, ohne einen wirklichen gerechten Richterspruch ausgerottet wird, wann man ihn nämlich umbringen wird. Die Zeit war jetzt. Und das haben sie auch nicht ernst genommen. Also das bringt gar nichts. Der Herr gibt ihnen ein paar grundsätzliche Dinge, weil er möchte, dass Menschen mitdenken, sich Gedanken machen. Und er sagt grundsätzliche Dinge. Und er sagt, das erste Problem ist, lasst euch nicht verrückt machen. Es wird da viel Durcheinander geben. Und wer schon ein bisschen länger als Christ unterwegs ist und das eine oder andere gelesen hat, der weiß, der hat das schon erlebt, ne? Oh, der Herr kommt, der Herr kommt. Da wird viel Druck gemacht, da wird viel Angst gemacht, da wird viel gepusht und naja, viele üble Sekten sind entstanden, gerade an dieser Frage, weil man dann gesagt hat, der Herr kommt dann und dann und dann kam er nicht und naja, dann hat man sich dann entsprechend seine Dogmatik draus gemacht und es entstand wieder mal eine Sekte, so wie die Zeugen Jehovas oder die Adventisten sind auch so entstanden, die Mormonen sind so entstanden, das sind die großen, aber viele, viele kleine Gruppen. Lasst euch nicht verrückt machen. Ihr werdet hören von Kriegen, Kriegsgeschrei, Völker werden sich gegeneinander empören, es wird Hungersnöte geben, es wird irgendwie wehen, aber es ist nicht das Ende. Lasst euch nicht verrückt machen. Immer wieder in dieser Welt, wenn es mal schwierige Zeiten gab, das kann man in der Kirchengeschichte weit zurückverfolgen, oh, der Herr kommt, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Und er sagt, nein, lasst euch nicht verrückt machen. Es gibt viele, viele vorläufende Ereignisse, die wie Wehen sind. Wehen tun weh, Wehen sind übel, Wehen leiten eine Geburt ein, aber Wehen sind noch nicht die Geburt. Also das ist das erste Problem. Lasst euch nicht verrückt machen. Aber dann, wenn diese Vorwehen zu Ende sind, dann wird man euch in Trübsal, in ganz schwere Zeiten überantworten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und dann kommt es darauf an, bis zum Ende durchzuhalten. Also der Herr sagt, es gibt Vorwehen, aber es gibt auch ein Dann. Das, was bei den alten Propheten immer als die sogenannte Trübsalzeit, eine Zeit beschrieben wird, so schlimm, war es noch nie. Das hat es dann noch nie gegeben. Kriege, Verfolgungen, Probleme, Hungersnöte, Pest und alles Mögliche, das gibt es immer. Erdbeben gab es immer. Aber es wird einmal eine Zeit kommen, die wird so katastrophal, dass die Bibel, dass der Herr sie sogar eine Trübsalzeit nennt. Und dazu gehört aber auch in dieser Zeit, dass dieses Evangelium von dem Reich, das ist Vers 13, dass dieses Evangelium von dem Reich in dieser furchtbaren Zeit, die dann einmal kommen wird, auf der ganzen Welt gepredigt wird. Das Evangelium vom Reich. Was ist das? Das ist die gute Nachricht, der Messias kommt. Es steht vor der Tür. Dieses Elend wird aufhören und der Herr wird Gericht halten und der Herr wird eine neue Welt schaffen. Ein ewiges Reich, wo der Herr Jesus, der König, der Messias, in Gerechtigkeit, in Barmherzigkeit, in Wahrheit regieren wird, ohne diesen Fluch, wie er jetzt ist, ohne, dass der Teufel alles kaputt macht, ohne, dass die Sünde herrscht, ohne, dass es Krankheit und Tod und all dieses Elend gibt. Also, es gibt Vorwehen und es gibt dann das Eigentliche, sagt Jesus. Und dann, ab Vers 15 spricht er über etwas, von einem Gräuel der Verwüstung spricht er da. Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, der Prophet Daniel hat schon davon gesprochen, dann flieht, lauft weg, geht nicht zurück in die Stadt. Gräuel der Verwüstung, Das kannten die Juden, das war schon mal passiert, dass einer, damals hieß der Antiochos Epiphanes, jemand, der sich als Gottessohn ausgab, der ging in den Tempel, hat den Tempel entweiht und hat gesagt, jetzt werde ich mal hier schön angebetet. Und das war eine ganz, ganz üble Sache damals. Gräuel der Verwüstung. Und so sagt Jesus wieder, es kommt wieder, dass dieser Tempel besetzt werden wird. Wenn ihr das seht, lauft weg. Und das passierte tatsächlich 40 Jahre, nachdem Jesus das hier gesagt hatte. Da haben die Römer die Stadt umzingelt. Sie sind eingedrungen in die Stadt. Und die, die sich erinnerten, und das waren in der Regel die Christen, sind alle weggelaufen. Und das war gut so. Denn die Stadt wurde eingenommen, die Stadt wurde verbrannt. Es gab damals einen ganz großen Aufstand, den die Römer so beantworteten, dass sie die Stadt dem Erdboden gleich machten. Den Tempel wollten sie eigentlich nicht, aber, und das war das Problem, das Feuer war so heiß, als man diese Stadt niederbrannte, dass das Gold des Tempels, also die ganze Ostfront war ja vergoldet, das schmolz. Und das Gold lief hinein in die Ritzen und Fugen. Und deshalb wurde da jeder Stein auseinandergenommen, um das Gold rauszukriegen. Das wurde dann nach Rom geschafft. Kaiser Titus war damals der große Mann. Und mit diesem Gold wurde dann unter anderem, ein Teilbeitrag war das, das Kolosseum gebaut. Könnt ihr heute noch besichtigen in Rom, wo dann viele Christen umkamen. Das passierte. Aber Jesus sagte, wenn ihr das seht, dass diese Stadt eingenommen, lauft weg. Das wird noch einmal passieren, später in der Zukunft. Aber wie in der Prophetie das oft ist, der Herr spricht es wird eine Frage gestellt und der Herr schaut nach vorne und er beschreibt mehrere Ereignisse, die aber hintereinander liegen. Das, was er hier beschreibt, dass tatsächlich jeder Stein auseinandergenommen wurde, so wie er das gesagt hatte, das passierte bereits 70 nach Christus, 40 Jahre nach dieser Rede. Das haben die damals Lebenden alle noch erlebt. Aber er sieht auch ein anderes, ein endzeitliches Ereignis. Und er nimmt das nicht immer auseinander, sondern er beschreibt es oft als eins, wie das in der Prophetie oft ist. Und wir, die wir uns da mit den Bibeltexten beschäftigen müssen, lernen, das auseinanderzunehmen. Wenn ihr dann Vers 21 seht, danach, dann wird eine ganz große Trübsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis heute nicht wieder sein wird und nie gewesen ist. Das, was damals 70 nach Christus passiert ist, oft auf dieser Welt passiert. Viele Städte sind verbrannt worden, viele Menschen sind umgebracht worden. Immer wieder gab es Krieg, völlige Zerstörung. Aber der Jesus geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, dann einmal wird diese Trübsal kommen. Und die wird so schlimm, wie es noch nie vorher gewesen ist. Und wenn diese Tage nicht verkürzt werden würde, Gott weiß, was kommt, dann würde kein Mensch das überleben. Aber Gott wird diese Zeit verkürzen. Gott weiß, was kommt. Und dann will ich, dass wir Angst haben. Sondern er sagt, lasst euch nicht verrückt machen. Lasst euch vor allem nicht verrückt machen, wenn dann Leute kommen und sagen, hier ist der Christus, da ist er schon gekommen, da ist er gekommen. Nein, sagt er, wenn der Menschensohn kommt, und das wird das Zeichen sein, es wird sein, wie wenn der Blitz vom Osten nach Westen leuchtet. Also ein Ereignis, das überall zu sehen ist. Und dann gebraucht er ein Sprichwort, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Ist da, wenn irgendwo ein totes Tier liegt, dann kommen die Geier von überall her. Wisst ihr warum? Weil die das alle sehen. Woher, wissen wir nicht. Aber die haben es alle gesehen. Und plötzlich sind die alle da. Und so wird das Kommen Jesu sein. So, dass alle es wissen. Bis in den letzten Winkel der Erde, wie ein Blitz, der über den Himmel leuchtet, ganz klar und deutlich, unmissverständlich. So wird es sein. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond den Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Deutlich sichtbar ein kosmisches Ereignis, das Sonne, Mond und Sterne betrifft, das unübersehbar ist.
Lasst euch nicht verrückt machen durch all das, was vorher schon als Vorwehen passieren wird. Und dann wird der Menschensohn seine Engel aussenden mit lauten Posaunen. Sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also das wird das Zeichen sein. Es wird weltweit sichtbar sein. Es wird ein kosmischer Umbau sein. Und dann wird der Herr seine Auserwählten sammeln von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von Ost nach West, von Süd nach Nord wird seine Leute sammeln. Das ist die Antwort Jesu auf die Frage der Jünger, wann passiert das? Was ist das Zeichen deines Kommens, was ist das Ende der Welt? Er hat nur ein paar grundsätzliche Dinge gesagt. Wichtig ist für uns, lasst euch nicht verrückt machen. Es gibt da verschiedene Phasen, es gibt vorlaufende Phasen, aber das Ende wird so deutlich und sichtbar sein, da gibt es kein Vertun. Der Herr spricht ja auch nicht an, dass es mal so etwas wie eine Entrückung gibt. Das sind Geheimnisse, die er später dem Paulus gesagt hat. Es geht hier mehr um etwas Grundsätzliches. Und noch etwas Grundsätzliches, sagt er. Er wird sagen, lernt doch am Feigenbaum ein Gleichnis. Wenn der Feigenbaum Blätter kriegt und grün wird, dann könnt ihr doch wissen, bald ist Sommer, oder? Und wenn die Dinge anfangen, sich zu häufen, könnt ihr wissen, es ist bald soweit. Manches häuft sich schon. Die Tatsache, dass das Volk Israel schon wieder im eigenen Land ist, das ist schon unübersehbar. Es tut sich was auf dieser Erde. Gerade jetzt wird natürlich auch wieder die ganze Welt wieder neu zusammengestrickt. Habt ihr vielleicht von Putin gehört, die Chinesen drängen nach vorne. Also da ist irgendwie ein Umbau im Gange. Man weiß nicht genau was. Es tut sich was. Aber lasst euch nicht verrückt machen. Und noch eins. Es wird überraschend sein. Wie in den Tagen Noahs. Noah hat lange gepredigt, haben wir letztes Mal gehört. 120 Jahre. Aber die Leute haben es irgendwann nicht ernst genommen. Und sie haben gegessen, getrunken, haben geheiratet und so weiter und plötzlich war es soweit. Und genau das ist das eigentliche Problem, sagt Jesus. Es wird überraschend sein, weil das eben alles so lange dauert. Die einen machen sich vorher schon verrückt und sagen, ist soweit. Und die anderen, das ist die andere Seite vom Pferd, sagen, oh, das dauert noch, das dauert noch, das dauert noch. Und dann, und das wird auf jeden Fall so sein, es wird überraschend sein. Sei es die Wiederkunft für die Gemeinde in der Entrückung, sei es das Ende dieser jetzigen Welt, es wird überraschend sein. Darum, und jetzt kommen wir zu dem zweiten wichtigen Teil, den können wir hoffentlich ein bisschen kürzer zusammenfassen. Darum seid wachsam, seid bereit. Wachet, denn ihr wisst weder Tag, ihr wisst nicht den Tag, ihr wisst nicht die Stunde. Und wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Nacht der Dieb gekommen wäre, wäre er wach geblieben. Darum seid vorbereitet. Man kann ja nicht jede Nacht wach bleiben, also irgendwo brauchen wir ein bisschen Schlaf, aber seid vorbereitet. Seid vorbereitet, denn es wird überraschend kommen. So, das eine lasst euch nicht verrückt machen, das können wir tun, indem wir ein bisschen den Fahrplan Gottes verstanden haben. Das hilft uns, nicht auf jeden neuen Endzeit-Gag hereinzufallen, wo Menschen verrückt gemacht werden. Das zweite ist, wie können wir vorbereitet sein? Worauf kommt es eigentlich an? Müssen wir jetzt hier sitzen und immer der Herr kommt, oh, dann darf ich nicht vergessen, und der Herr kommt, und ich muss mich jetzt freuen und ganz fröhlich sein, und der Herr kommt. Und, also schwierig, oder? Also ich halte das nicht so durch. Aber es gibt eine Möglichkeit, vorbereitet zu sein. Ja? Wie einer, der vorbereitet ist, wenn der Dieb kommt. Der muss sich auch mal ein bisschen schlafen legen. Aber der hat Vorsorge getroffen. Wie macht man das? Und dazu erzählt der Herr Jesus vier Geschichten. Jesus lehrt ja in Bildern, in Geschichten.
So, und diese Geschichten, die stehen jetzt im Ende von Kapitel 24 und Kapitel 25. Und man sollte die zusammen sehen, das ist eine Hilfe. Die erste Geschichte, wer ist also jetzt der vorbereitete Knecht, der Mensch, der treu und klug ist? Gott sucht Leute, die vorbereitet sind. Das sind Menschen, Knechte, also Leute, die Jesus dienen, die treu sind und die klug sind. Zwei ganz wichtige Eigenschaften, die zusammengehören. Treu ist jemand, der eine ihm übergebene Aufgabe, ja, treu, zuverlässig, beständig ausführt, ohne irgendwas zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Aber er braucht noch eine zweite Eigenschaft. Er muss klug sein. Das heißt, er muss mitdenken bei dem, was er tut. Treue ohne Klugheit, das ist sturer Dienst nach Vorschrift. Da kann man richtig vor die Wand laufen. Ich habe mal ganz treu 6 kleine Lämmer versorgt. So treu, dass mir am Ende 4 gestorben sind. Weil ich so blöd war, nicht richtig hinzugucken. Ich habe ganz treu gemacht, was die Bäuerin gesagt hat. Also du musst den alle 4 Stunden, 300 Milliliter, so und so. Und alles gemacht, alles richtig, ganz treu. Nachts aufgestanden und die sind mir alle gestorben. Warum? Weil ich nicht klug war, weil ich nicht richtig hingeguckt habe, weil ich nicht mitgedacht habe. Dienst nach Schema F. Denk mit. Schalt deinen Kopf ein, guck hin, was ist wirklich dran? Weil die Zeiten verändern sich manchmal, wir verändern uns. Und eine Sache kann man in verschiedenen Weisen tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht treu ist. Treue und Klugheit gehören zusammen. Und dieser treue und kluge Knecht, was macht er? Er gibt seinen Mitknechten, nicht jeden, sondern den Mitknechten, die ihnen zustehende Speise zur rechten Zeit, also pünktlich das, was sie brauchen. Vorbereitet sein, das heißt, dass ich den Kindern Gottes, denen die Mitknechte sind, das ist der entscheidende Punkt, dass ich denen treu das tue, was sie brauchen, die ihnen zustehende Speise pünktlich. Wie kann ich denen, die auch Jesus folgen, wie kann ich die unterstützen? Was brauchen die? Da musst du mal deinen Kopf einschalten. Da sind die Lebenssituationen völlig unterschiedlich. Was brauchen sie wann? Da gibt es einen riesen Spielraum von Dingen. Wie kann ich die unterstützen, die dem Herrn dienen, seine Auserwählten? Wenn ich Jesus was Gutes tun will, dann muss ich mich an die richten, die Jesus gesandt hat, die seine Knechte sind. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wenn ich den König ehren will, muss ich seine Gesandten ehren. Und die brauchen bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten. Die ihnen zustehende Speise zur richtigen Zeit. Wann braucht wer was? Manche Leute brauchen Ermutigung, manche brauchen Korrektur, manche brauchen einen Tritt in den Hintern, manche brauchen viel Geduld. Manche brauchen einfach irgendeine Form von Unterstützung. Wie? Denk mit. Schalt den Kopf ein. Mach nicht einen sturen Dienst nach Vorschrift, nur weil das immer so gemacht wurde. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr, wenn er wiederkommt, bei dieser Arbeit findet, der den Mitknechten zur richtigen Zeit, das ihnen zusteht, also das, was passt, gibt? Wunderbar, wie der Herr das macht. Er sagt, denk mal mit, guck dich mal um, schalt mal Augen und Ohren ein, schalt deinen Kopf ein, schalt deinen Kopf ein. Wir möchten ja gerne, dass alles vom Himmel fällt, dass wir da sofort wissen, was ist zu tun. Ja? Ich bete, Herr, zeig mir dies und das, und wenn ich nichts zu zeigen kriege, dann ja, denk mit. Das Zweite, dann wird das Himmelreich, also es geht um dieses Reich, was der Herr aufrichten wird. Ach ne, Moment, haben wir was vergessen. Wenn der Herr dann kommt und er findet seinen Knecht bei der Arbeit, treu und mit Verstand, dann wird er den über alle seine Güter setzen. Dann wird er ihm noch mehr anvertrauen.
Lass es vorbereitet sein. Tu das, was der Herr dir gegeben hat, nach deinen Gaben, nach deinen Fächern, aber denk mit, schalt deinen Kopf ein und achte darauf, dass du gerade die unterstützt und die förderst, die seine Knechte sind, deine Mitknechte. Oh, da ist es. Oh. So. Wer aber denkt, der Herr kommt lange nicht, isst und trinkt und ja, dreht sich nur um sich selber, ja, den wird der Herr, wenn er wiederkommt, in zwei Teile schneiden. Zwei Teile, wir wissen nicht, ob längs oder quer, aber das Wort Dichotomie hilft uns vielleicht weiter. Der Mensch, Leib und Geist, Leib, Seele, Geist, der Herr wird ihn auseinandernehmen. Und, es steht hier nicht, er wird ihn in die Hölle tun, aber er wird ihm seinen Lohn geben mit den Heuchlern. Das heißt, er wird keinen Lohn bekommen. Er wird in der Dunkelheit bleiben müssen, da, wo man eine Menge bereut. Ein zweites Gleichnis. Das Himmelreich, also wenn der Herr kommt, sein Reich aufrichtet, das Ende dieser Welt ist, wird sein wie 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. 5 Jungfrauen waren klug. Hey, schalt den Kopf ein. 5 waren dumm. Nun warten die alle auf den Bräutigam. War so üblich damals, da gab es diese Jungfrauengruppen. Ja. Der Bräutigam kam, holte die Frau, die Braut und zog dann mit ihr, mit dem ganzen Tross der Jungfrauen, mit ihren Lämpchen, da wo der Bräutigam wohnte. Ja, da wurde dann Hochzeit gefeiert. So, die warten also jetzt alle. Die haben ihre Lämpchen dabei, aber es wird lange, die Zeit zieht sich hin und was passiert? Alle schlafen ein. Ja, keiner kann stundenlang wach sitzen. Oh, kommt er. Ja, stundenlang geht das. Das kann jahrelang sein, dass sie auf den Herrn warten. Sie schlafen alle ein. Und dann plötzlich ein Geschrei. Oh, der Herr kommt. Also überraschend. Unvorhergesehen. Oh, schnell die Lampen angemacht und dann hinterher. Und die einen sagen, oh wei, wir haben ja gar kein Öl dabei. Waren nicht vorbereitet. Ah, gebt uns auch was ab von dem Öl. Nee, das geht nicht. Das reicht nicht. Geht schnell, holt euch was. Also laufen die nochmal zum Krämer, zum Verkäufer, holen sich Öl. Und während die noch kaufen, sind die anderen schon losgezogen. Da geht es rein in diese Hochzeitssaal. Die Tür wird zugemacht. Jetzt kommen die auch an. Ah, oh, hier, wir sind da. Die Lampen brennen. Und was sagt der Herr? Sagt er, nee, das ist jetzt zu spät. Oder das Öl gefällt mir nicht. Nee, nee. Aber sie haben scheinbar einen Fehler gemacht. Was sagt der Herr? Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Er sagt nicht, oder war es zu spät? Ich kenne euch nicht. Was heißt vorbereitet sein? Da geht es auch um diese Gottes- und Jesus-Beziehung. Es geht nicht nur um Dienst, dass ich meinen Dienst tue, sondern es geht letztlich auch, und genauso wichtig auch, um die Jesus-Beziehung. Wenn du vorbereitet sein willst, sieh zu, dass du diese Beziehung hast. Du kannst nicht stundenlang sitzen und immer denken, oh, jetzt kommt er. Irgendwann schlafen sie alle mal ein. Aber vorbereitet sein heißt, diese Beziehung zum Herrn zu haben. Und dann geht's hinein in diesen Hochzeitssaal und das Himmelreich, das ist Königreich des Messias, von dem er immer spricht, ist wie so ein Hochzeitsfest. Dann erzählt er ein drittes Beispiel. Das geht nahtlos ineinander über. Einfach um die verschiedenen Aspekte abzudecken. So, es wird genauso sein wie mit einem Menschen, der weit über Land zog. Und dann rief er seine Knechte und er gibt ihnen jeweils einen Geldbetrag. Da hat er drei Leute, das waren seine Knechte. Dem einen gibt er... Der kriegte 5 Zentner, also Zentner, das ist nicht eine Gewichtseinheit, das war ist eine Geldeinheit. Also er kriegt, sagen wir mal, 100.000, ja. Der kriegt 500.000, der andere kriegt 200.000, einer kriegt 100.000. Je nachdem, wie die Fähigkeiten derjenigen waren. Er gibt ihnen das. Und dann zieht er über Land, ist weg und jetzt sollen die mal sehen, was sie mit dem Geld machen. Und dann fangen die an, das arbeiten zu lassen.
Und dann kommt er nach langer Zeit wieder zurück, er ruft seine Knechte zu sich und sagt so, wie sieht's aus? Und der Erste sagt, ja, ich habe da sofort hier was draus gemacht. Ich habe zu den 5 nochmal 5 zugewonnen, habe 10 Stück. 10, also 1 Million. Wunderbar. Du bist ein guter, wie sagt der Herr, ein guter und treuer Knecht. Also war ein guter, du konntest gut mit Geld umgehen. Du hast das gut gemacht, klug. Haben wir es wieder, ja? Gut, also Händchen für Geld. Geh ein in die Freude deines Herrn. Geh hinein in dieses Reich des Messias, das dann beginnen wird. Die Bibel nennt es auch das 1000-jährige Reich. Geh hinein. Bei dem Zweiten das Gleiche. Der hat aus den 2, auf jeden Fall hat er dann auch verdoppelt. Ja? Und der Herr sagt das Gleiche. Ja, du hast gut gemacht. Hier hast deinen Verstand eingesetzt. Mach was aus dem, was Gott dir gibt. Setz es ein. Geh ein in die Freude deines Herrn. Der Dritte sagt, naja, ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich wollte hier nichts falsch machen und so weiter. Vergraben. Hier ist ja alles wieder. Hier, bitteschön, alles schön, schön bewahrt, sehr konservativ, alles schön aufbewahrt. Ja. Und er sagt, nee, du warst im Grunde faul und böse. Ja. Du darfst nicht rein. Du kannst draußen bleiben im Dunkeln. Es geht hier um die Lohnfrage. Vorbereitet sein heißt, mach was aus dem, was Gott dir gegeben hat. Und da geht es ganz banal auch ums Geld. Was machst du damit? Sieh zu, dass deine Jesus-Beziehung, dass die echt ist. Mach nicht nur äußeren Dienst. Und wenn du dienst, dann achte ganz besonders, dass du denen dienst, die dem Herrn gehören. Und schalt deinen Kopf ein bei dem, was du machst. Und dann erzählt Jesus noch eine vierte Geschichte. Und da sagt er, und da muss man auch wieder genau hingucken, wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Das ist nicht das Wiederkommen zu dem, was wir als Entrückung kennen. Wenn er wiederkommen in diese Herrlichkeit, alle Engel mit ihm, wenn er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, wenn das Ende dieser Welt kommt und er nicht nur fragt, so was haben denn meine Knechte, meine Leute gemacht? Auch nicht nur fragt, was hat mein Volk Israel gemacht, sondern das betrifft alle Menschen, die gesamte Menschheit. Dann wird er alle Völker versammeln, alle. Das ist eine etwas andere Situation, dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Und dann wird er sie scheiden in 2 Gruppen, die Schafe und die Böcke. Die einen nimmt er an, die anderen sagt er, euch kann ich nicht annehmen. Ihr dürft hinein in das Reich Gottes, ihr dürft nicht hinein in das Reich Gottes. Warum? Der König, Jesus, der Messias, der König, wird dann sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ihr Gesegneten meines Vaters, kommt, ererbt das Reich, es ist das Reich des Messias, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt, von Anbeginn der Welt, das war Gottes Plan immer, von Anfang an, als das Paradies verloren geht, er hat gesagt, das lasse ich mir nicht vom Brot nehmen, vom Tisch nehmen, das mache ich wieder neu. Und Gott hatte immer diesen Plan gehabt. Kommt, ererbt es. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich gespeist oder durstig, haben dich getränkt? Wann haben wir dich als einen Fremdling gesehen und beherbergt? Oder nackt? Haben dich bekleidet. Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen? Der König wird antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Seht, diese Trübsalzeit, diese Endzeit, die kurz vor diesem Wiederkommen in Herrlichkeit. Es wird eine Zeit sein, wo man das jüdische Volk und die Menschen, die zu Jesus gehören, die ihm als ihren Messias annehmen werden, verfolgen wird bis aufs Blut von einer Stadt in die nächste. Und an dem Verhalten diesen Menschen gegenüber beweist man seine Einstellung dem König gegenüber. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und den zu seiner Linken, dann sagt er, ihr habt es eben nicht getan. Wieder mit der Zusammenfassung, was ihr dem geringsten meiner Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Da geht es jetzt nicht mehr um Lohn, da geht es um eine grundsätzliche Einstellung dem König gegenüber. Wie ist deine Einstellung? Wenn du ihm was tun willst, dann tu es seinen Leuten. Aber es geht um deine Einstellung dem König gegenüber. Und die wird der Herr beurteilen und er macht sie daran fest. Weil daran wird sie sichtbar. Sie steht nicht in deinem Taufbuch. Sie steht nicht in deiner Kirchenzugehörigkeit. Sie steht nicht in deinem Dogmatikbuch, was du irgendwo im Schrank hast. Wie ist deine Beziehung zu ihm? Was ihr mir tun wollt, das tut meinen Leuten. Und danach werde ich urteilen. Im Reich Gottes werden die sein, die Jesus wollen. Und das finde ich wunderbar, wie der Herr das so offen lässt und sagt, hey, du bist eingeladen. Komm, ich möchte dir sogar Lohn geben. Mach was draus. Ich komme wieder. Lass dich nicht verrückt machen, aber sei vorbereitet. Sei vorbereitet. Und das ist sehr praktisch. Es ist gar nicht so schwer, aber sei treu, denk mit. Schalt den Kopf ein. Amen.